Let's Talk. Heute zu Gast Anke Tröder, Präsentationstrainerin und Dozentin an der Hochschule Hildesheim. Vor einigen Jahren erregte in den USA der damals 10-jährige Dalton Sherman für Aufsehen, als er auf einem Lehrerkongress ein Publikum von 20.000 Menschen mit einem minutiös inszenierten Vortrag begeisterte. Als ich darüber in meinem Blog berichtete, war das der Auslöser einer intensiven Diskussion mit Anke über das Thema Authentizität. Ich habe sie nun noch einmal gefragt, warum genau hat dich dieser Auftritt von Dalton Sherman damals so geärgert?
Das ist einer der Punkte, bei denen ich zornig werde, weil ich finde, dass es an der Authentizität voll vorbeischießt. Denn diese, ich sag mal, Kinderstars werden ja unglaublich gut vortrainiert. Ja. Da stellt sich ja keiner hin und redet, sondern das hat er geübt. Und ja, wir sagen immer, Leute, übt eure Präsentation. Aber es kommt der Punkt, und um den geht's mir hier, wo wir übertrainieren. Das kennt man ja auch im Sport. Irgendwann ist es zu viel. Und ich habe das Gefühl, dass da jemand, gerade wenn es so ein Kinderredner ist, dass da auch jemand benutzt und für Zwecke eingesetzt wird. Und dann bekomme ich Muttergefühle und finde, das gehört sich nicht. Und ich finde diese Vorträge auch nicht, ich finde sie nicht gut. Die sind zu perfekt. Da ist für mich nicht mehr viel oder nicht genug wirklich Authentisches dabei. Ich sehe da den Menschen nicht mehr.
Aber das,
Publikum, das ist so der Punkt, um den es mir ging.
Aber das Publikum hat es ja geliebt. Also das gab es ja. Beifallsstürme, Standing Ovations ohne Ende.
Ja. Publikum guckt aber auch gute Zeiten, schlechten Zeiten, und Publikum guckt Castingshows, und Publikum guckt auch, muss man sagen, Deutschland sucht den Superstar. Ich glaube, das Publikum ein unglaublich feines Gespür dafür hat, wenn da vorne was schief geht. Wenn es Kinder sind, merken die eigentlich gar nichts mehr. Und ja, das ist was, was mir nicht gefällt.
Ja, und das meinst du vielleicht mit Missbrauchen, ja, dass man also da ein Kind vorschickt, was dann vielleicht einfach ja, ein paar Emotionen auslöst, die einfach den Kopf dann auch ausschalten lassen, ja, beim Publikum?
Ich glaube, dass hinter jedem Kind, das auf einer Bühne steht, eine ehrgeizige Mutter, ein Vater, ein Verein, ein Lehrer oder sonst jemand steht.
Ja.
Und in sehr guten Fällen ist es anders. Wir hatten ja jetzt auch diese ganz furchtbare Geschichte des kleinen Mädchens, der Teenager aus Pakistan, die angeschossen wurde und die jetzt im amerikanischen Fernsehen war, auch bei Jon Stewart. Da fand ich auch vieles ein bisschen gelernt. Das hat aber auch mit der Sprache zu tun, die nicht ihre Sprache ist. Da saß dann aber jemand auch anschließend im Interview menschlich angerührt. Mhm. Das war ein ganz anderer Duktus. Es war ruhiger, es war leiser und hat viel mehr an Emotionen zugelassen. Mir war dieser kleine Junge damals zu viel Show, zu viel Entertainment. Und das ist genau die Richtung, in die ich eben selber nicht arbeite und nicht schule und auch nicht coache. Aber ich denke, da darf, kann, soll, muss sich vielleicht auch jeder selber entscheiden. Aber es sind nicht die Vorträge, auf die ich meine Leute vorbereite.
Mhm. Aber also tatsächlich ist es ja so, dass man hier bei uns in Deutschland ja nicht so richtig gut auf Vorträge halten vorbereitet wird, um nicht zu sagen gar nicht oder vielleicht sogar in die falsche Richtung. Da ist die Frage, was könnte man denn vielleicht anders machen, als das bei diesem amerikanischen Jungen damals ist? Also wie sollte man denn die Kinder darauf vorbereiten?
Ich könnte jetzt sagen, und ich sag's auch, schickt sie zu mir an die Veranstaltung, denn das ist so, was mir wichtig ist bei meiner Arbeit. Ich bin ja an einer Hochschule und vorwiegend zuständig für Gestalter, Grafiker, Designer, also Menschen, die aus einer recht digitalen Welt kommen, aber auch Produktgestalter, Schmuckgestalter, Architekten. Also sehr breites Spektrum. Ja. Und viele davon gehen als Gründer raus und ich coache die für ihre Gründungsauftritte und die Förderinvestitionen. Mhm. Und da arbeiten wir eben so, dass ich schaue, was ist denn da für einer? Und wenn es ein ganz ruhiger ist, ein ganz stiller, so ein schmaler, dem man eigentlich gar nicht zutraut, dass er rausgeht und groß Chaka-Chaka macht, dann üben wir das auch nicht. Es gibt einen Platz für die Stillen und es gibt einen Platz für die stillen Vorträge. Und das sind in meinen Augen oft die besten Vorträge. Und wie ich dann arbeite, ist, dass wir erstmal reden. Das heißt, ich rede gar nicht so viel, sondern er erzählt mir, was er vorhat, was das für ein Produkt ist, an dem er gerade arbeitet. Und wir reden über seine Arbeiten. Ich versuche herauszufinden, wo brennt für ihn das Feuer, wo ist die Begeisterung, was ist es, was ihn dazu bringt, Tag und Nacht in der Werkstatt zu stehen. Und wenn ich da bin, es dauert 5, 6, 8, manchmal dauert es 10 Fragen, dann kann ich den so ein bisschen benchmarken. Dann sehe ich, wo es in den Augen funkelt, dann sehe ich, was seine Hände machen, wenn er sich nicht am Skript festhält oder an einer einstudierten Gestik, die ja zu diesen Performance-Vorträgen genauso dazu gehört. Und wenn ich das habe, diesen Punkt, diesen authentischen Punkt, da können wir drauf aufsetzen. Das gucken wir uns an auf dem Video und dann macht man so eine Art Bild vom besten Moment und mit diesem besten Moment, dem bestmöglichen Selbst, wie ich das nenne, mit dem arbeiten wir und packen Text drauf und Struktur und Folien. Aber da fange ich an.
Ja, also da gehört vor allen Dingen ja dazu, diesen Punkt zu finden,
Ja.
wo brennt dieser Mensch
Ja.
tatsächlich selber schon, ne? Also wo steckt in ihm eigentlich die Begeisterung? Und
Genau.
vielleicht ist das auch tatsächlich ein Problem. Also die Präsentationen, die man in Unternehmen hält, aber die man vielleicht auch an Unis so hält, die sind ja immer, die müssen ja extrem strukturiert sein. Und da, wenn man ja nur sich ein bisschen traut abzuweichen, dann gibt es ja irgendeinen Abteilungsleiter immer, der sagt, nein, so geht das aber nicht. Und Marketing hat gesagt, das muss so, oder der Vorstand möchte das so. Da bleibt ja tatsächlich auch wenig Raum für diese Begeisterungsfähigkeit des Vortragenden selbst. Dabei ist gerade das ja der Punkt, an dem man den Mitarbeiter eigentlich haben möchte, ne? Dass er in das Unternehmen trägt und kommuniziert und auch letztlich verkaufen kann, wofür er selber brennt, oder?
Wenn ich mein Thema nicht liebe, mein Produkt, meine Botschaft, wenn ich da nicht dahinter stehe, dann habe ich keine, dann kann ich es auch lassen. Das ist jetzt sehr arrogant, weil ich das Riesenglück habe, dass ich nicht mit Menschen arbeiten muss, die das, was sie tun, nicht tun wollen.
Ja.
Wenn ich einen jungen Gründer habe, dann brennt da was, ja.
Ja.
Manchmal muss man die Begeisterung dann ein bisschen drosseln. Manchmal muss man auch sagen, naja, da gehört jetzt noch ein bisschen Recherche dazu, weil ich arbeite vorwiegend mit Leuten, die etwas haben. Und sie sind nur nicht in der Lage, es zu verbalisieren oder zu zeigen oder die Begeisterung überschwappen zu lassen. Das geht jetzt natürlich speziell um diese eher ruhiger aufgestellten Menschen. Ich hatte heute gerade ein Training. Das ist einer, der will nicht da vorne stehen, weder vor 3 Leuten noch vor 5 Leuten, aber er fotografiert und er ist verliebt in Bilder und weiß was über die Macht der Bilder und Bildsprache. Und als wir da waren, wurde es ganz still im Raum und wir haben uns reingelehnt und dann schreibe ich nicht mehr mit und mache mir keine Notizen. Dann höre ich nur noch zu und gehe mit auf eine Reise. Und das ist mein Ziel. Und das, glaube ich, macht die guten Vorträge aus. Und bei den Mitarbeitern, die du nennst, hat das, denke ich, ganz, ganz viel mit der Firmenkultur auch zu tun, ne?
Ja.
Wenn mich da einer immer hinschleift, natürlich will ich nicht, aber ich bin nicht mehr so sehr in der Firmenwelt zu Hause, weil ich das auch nicht wollte. Da weißt du wahrscheinlich mehr, wie es da heute aussieht. Klar, Vorträge sind auch im schlimmsten Fall auch eine Fließbandware. Heute ein, morgen ein. Aber ich denke also, wenn ich verstehe, was meine Firma will, welches Produkt ich verkaufe, dann schaffe ich auch den guten Vortrag. Wenn ich mir nicht mehr sage, meine Angst, meine Aufregung, mein Lampenfieber oder mein Unwille, auch meinen Job zu machen. Und ich finde schon, präsentieren ist ein Job, den man macht und auch machen muss.
Ja.
Dann geht's vielleicht. Also da würde ich eher daran arbeiten, dass man ein bisschen versucht, aus Sicht des Publikums zu schauen und so das Ego, das ja immer im Weg steht, ich, meine Angst, dass wir das mal ein bisschen zur Seite stellen und sagen, das ist dein Job, du willst diesen Job haben, warum? Präsentieren gehört dazu. Jetzt schauen wir, dass wir einen Weg finden, wie du dich wohlfühlst, aber wie sich vor allem deine Kunden oder deine Zuhörer wohlfühlen.
Wie hat Wolf Schneider gesagt, Leiter der Deutschen Journalistenschule, einer muss sich quälen, der Leser oder der Schreiber. Und das gilt natürlich für Präsentationen ganz, ganz genauso. Ne? Wenn ich was erklären will, meine Ideen in die Welt tragen will, dann ist es mein Job, dafür zu sorgen, dass das gelingt. Das Publikum ist mir zu nichts verpflichtet. Und wenn am Ende das Publikum nicht das verstanden hat, was ich gesagt oder was ich gedacht habe zu sagen, dann ist das meine Schuld, ne? Und nicht die des Publikums.
Ja. Publikum darf gehen, Publikum darf auch aufstehen und natürlich stehen die auf, die bleiben sitzen, aber die gehen mental spazieren. Man weiß bloß nicht immer genau, an welcher Stelle. Und das ist, was mich am Authentischen oder an dem Begriff des Authentischen so stört. Es gibt ja, ich hoffe, ich darf das jetzt so offen sagen, es gibt auch authentische Arschlöcher. So, also Menschen, denen ich nicht zuhören will. Und es gibt authentische Aufgeregte und authentisch Stille. Ich glaube, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass wir keine Redeangst haben dürfen und kein Lampenfieber, aber es geht darum, dass das, was stört, nicht so laut wird, dass es alle stört, dass das Publikum geht. Das heißt, ich bin nicht so wichtig wie mein Publikum. Das predigen wir ja jetzt seit Jahren. Und das heißt, ich muss und brauche auch nicht da durchsichtig, nackt und transparent zu sein und zu sagen, was ich alles furchtbar finde. Ich kann sagen, ich bin aufgeregt, aber das merken wir auch so schon, das müssen sie uns nicht noch sagen. Aber wenn ich am Thema bin oder im Thema bin, das ist, glaube ich, die wahre Authentizität, dass ich begeistert bin von meinem Thema und es für so wichtig halte, dass ich es weitergebe. Und wenn das funktioniert, daran glaube ich ganz fest, wenn dieser Funke von tolles Produkt, tolle Kaffeekanne, toller Fotograf, tolle Marketingstrategie. Wenn das überschwappt, dann ist alles andere Wurscht. Dann ist egal, was die Füße machen und ob die Hände eher wie tote Fische in der Luft hängen. Dann ist egal, ob der Blickkontakt super intensiv ist und dann ist auch egal, ob die Folien nicht so ganz toll sind. Wenn der Text und mein Inhalt trägt, dann wird ganz vieles unsichtbar. Und ich glaube daran, dass der Inhalt das eigentlich Authentische ist.
Ich glaube, dass wir müssen vielleicht auch noch mehr dahin kommen, dass man das auch wieder zulassen darf, ne? Dass nicht nur ein Gründer, dem man sowieso ein bisschen, naja, Spinnerei zugesteht, weil er ja eben an seine verrückte Idee als vielleicht einziger oder so überhaupt glaubt, ne? Aber dass man auch in normalen Situationen als normaler Mitarbeiter, als normaler Student oder als jemand, der nicht so ganz verrückte Ideen präsentiert, auch, ne, begeistert sein darf von seinem Thema und seiner Idee und diese Begeisterung auch zeigen darf. Ne? Und dass man nicht jede Begeisterung ersticken muss in irgendwelchen Tabellen, die am Ende des Tages irgendwelche Zahlen darstellen, denn, naja, letztlich sind auch Entscheider, die auf Zahlenbasis entscheiden, auch nur emotionale Menschen. Und die kann man auch auf einer emotionalen Ebene erreichen.
Ich habe vor 20 Jahren mal Examen gemacht mit dem Thema Gedächtnis und Lernen. Damals haben wir überhaupt nichts gewusst. Wir wissen ja heute ein bisschen mehr, auch wenn da viel Unsinn geredet wird. Aber wir wissen ja, dass wir nur über Emotionen und über Merkwürdigkeiten die Dinge überhaupt aufnehmen und dass es nicht die Faktenliste ist. Die kann ich ja hinterher bringen, um eine Zusammenfassung zu machen. Dass wir aber jede Entscheidung, ob ich die Waschmaschine, die neue Kaffeekanne oder weiß ich nicht was, kaufe das neue Auto oder den neuen Ehemann, es geht ja auch um solche Entscheidungen, dass die emotional getroffen werden und irgendwann sucht man sich aber eine kognitive Begründung dafür. Das habe ich gemacht, weil der mich zum Lachen bringt, das Auto so schnell fährt. Wir kaufen ja was ganz anderes. Wir kaufen ja nicht die Spezifikation, wir kaufen ja den Geschwindigkeitsrausch und nicht einsam zu sein. Und das, glaube ich, darum geht es eben auch beim Vortrag. Wir müssen nicht mit jedem Vortrag die Welt retten,
Nein.
aber ein bisschen besser machen, finde ich, kann man sie. Und das kann jeder Lehrer und das kann jeder Student. Ich muss ja meine Leute auch auf ihre ganz alltäglichen Studienreferate, die sie an den Fakultäten halten müssen, vorbereiten.
Ja.
Und da geht es um so ganz einfache Sachen. Wenn ihr einen Künstler vorstellt, dann lasst doch erstmal die Biografie in der Ecke. Gebt mir doch erstmal Kontext. Sagt mir doch mal, warum dieser eine Mann oder diese Frau, diese Fotografin oder der Maler so toll ist. Was hat er gemacht? Was hat er für seine Zeit gemacht? Vor ein paar Tagen gerade kam jemand, da ging es um Coco Chanel. Ja? Und das Thema war eine wunderbare Frau. Und dann ging es mit der Biografie los. Und als es richtig spannend wurde, waren die 3 Minuten, die ich denen zugestehe, schon um. Dann haben wir noch mal von hinten angefangen. Was ist so toll? Warum hast du dich für diese Frau entschieden? Was begeistert dich daran? Was macht das kleine Schwarze so großartig? Und dann hat sie angefangen zu erzählen, was das für ein Mensch war, was es dann Schwierigkeiten gab. Und wenn ich das begreife, dann komme ich auch mit und höre mir vielleicht eine Faktenliste oder stellvertretend einen Lebenslauf an. Und das geht richtig oft schief. Also dieser endlos lange Weg ins Thema, wo eigentlich schon keiner mehr da ist.
Ja, also erstmal dem Publikum den Grund zu geben, vielleicht das auch selber wissen zu wollen, ne? Mich faszinieren zu lassen und dann am Ende von mir aus auch die Frage zu stellen, jetzt sag's mir endlich, wann ich will mehr über diese Person wissen. Ist aber, ja, vielleicht liegt es auch daran, dass es schwerer zu prüfen ist. Also ein Seminar kann man halt nicht daran oder schwerer danach beurteilen, ob der mich begeistert hat, aber leichter danach beurteilen, ob der jetzt alle Fakten über das Leben von Coco Chanel genannt hat.
Ja, dann muss man vorher klären, was soll überhaupt so ein Vortrag, was soll so ein Referat? Soll das das Publikum neugierig machen? Soll das eine Relevanz vermitteln für ein Thema?
Ja.
Oder soll das einen Wikipedia-Eintrag wiedergeben? Ich bezweifle sehr oft, dass solche Vortragsaufträge Sinn machen, wenn es nur darum geht, dass einer was vorliest. Ja, Leute, das kann ich doch auch woanders lesen.
Und viel besser.
Ein Vortrag ist doch für mich Zeit, die ich aufwende. Vielleicht habe ich Eintrittsgelder gezahlt. In Seminaren werden manchmal an einem Vormittag 20 Vorträge gehalten. Warum soll ich mir die denn anhören? Warum soll ich denn beim letzten noch wach sein, wenn da nicht irgendwas passiert, was mich so fasziniert oder mich so neugierig, vielleicht noch ein besserer Begriff, die Neugierde weckt, dass ich sage, okay, das google ich zu Hause mal, da mache ich mir eine Notiz, da möchte ich mehr drüber wissen. In meinen Augen ist ein Vortrag immer ein Neugierigmacher, die Spitze eines Eisbergs, ein Häppchen, ein Teaser und anschließend will jemand mehr wissen.
Und das
Und
geht,
dann, ja.
das bedingt dann eben auch, dass da Persönlichkeit des Vortragenden reinkommt. Ne? Denn das ist ja, er kann mir eben sichtbar machen und spürbar machen, warum er dafür Begeisterung empfindet und welcher spezielle Effekt, den vielleicht, Aspekt, den vielleicht nur er bisher auch darin so empfunden hat, für mich ein Thema, das ich bisher völlig irrelevant gehalten habe, doch liebenswert wird. Ne? Und das bedingt eben Persönlichkeit, die auch sichtbar wird und nicht eine reine Kopfarbeit, ja.
Ja, also ich denke, der reine Sachvortrag, das gehört in die Schule. Das kann man mit 14, 15 üben, ja. Aufbau, Einstieg, Mitte, Ende. Aber jeder andere Vortrag hat auch sicher einen persönlichen Aspekt. Also eine Einordnung. Warum ist es ein wichtiges Thema?
Ja.
Warum ist es kein wichtiges Thema? Warum ist es ein veraltetes Thema? Das würde ich mir schon wünschen, dass mir jemand, der da vorne steht, die Relevanz und den Kontext gibt. Und der Kontext, sage ich immer, das sind wir, das sind die Sprecher, das sind nicht meine Folien und das sind nicht die Grafiken und nicht die Statistiken. Den Kontext muss ich klären. Deswegen geht es auch manchmal ohne Folien.
Oder sind viele Vorträge vielleicht doch gerade authentisch, weil nämlich die Vortragenden vielleicht doch gar nicht dafür brennen und gar nicht diese Begeisterung aufbringen?
Na klar. Gestern Abend, ich nehme jetzt noch mal die Wikipedia, mir schnell was reingezogen. Und dann bin ich nicht in der Lage, das entsprechend wiederzugeben. Ich kann nur das, was ich angelesen habe, wiedergeben.
Ja.
Aber ich kann es nicht einordnen, ich kann nicht ausholen, ich kann nicht meandern, ich kann kein Beispiel geben, ich kann keine Analogien.
entwickeln, weil ich mich so darauf konzentrieren muss, das, was ich mir gerade angeeignet habe, wiederzugeben. Da geht es nur um mich. Das ist der klassische Ich-Vortrag. Irgendwie muss ich das hier schaffen, das, was ich gestern gelesen habe, irgendwie genauso über die Bühne zu kriegen. Da ist kein Platz fürs Publikum. Und das sind die schlechten Vorträge, die man relativ leicht zu guten Vorträgen machen kann. Das ist ja, was ich so spannend finde. Ich kriege ja oft schlechte Vorträge vorgesetzt.
Ja.
Ich lasse die nur 3 Minuten reden. Auch, weil wir es dann noch mal machen können. Und dann kommt jemand und es ist langweilig. Und dann überlegen wir uns so, was können wir jetzt draus machen? Fang doch mal mit der letzten Folie an. Und dann gehen wir die Struktur ein Stück zurück und stellen es auf den Kopf. Und ganz oft ist das der bessere Weg. Und dann frage ich noch ein bisschen nach. Und irgendwann kommt man auch dann an so einen Punkt, wo es erträglich wird zumindest, ne?
Ist das denn dann noch authentisch, oder versucht man dann, ist es ein bisschen Verbiegen des
Ja,
Vortragenden? Oder,
du
also ist der
meinst.
dann noch wirklich er selbst, wenn er da vorne steht? Und eigentlich hätte er es ja anders gemacht, also
Eigentlich wäre
langweiliger.
das, ja, genau. Gute Frage. Und ja, der ist dann noch immer er selbst. Er ist jetzt nur einer, der bessere Vorträge halten kann.
Okay.
Das ist auch er selbst. Er hat was dazugelernt, er hat was verstanden. Und das meinte ich ja vorhin, wenn ich sage, es gibt auch authentische, unerträgliche Menschen. Nur weil
Ja.
es Teil von mir ist, muss ich es ja nicht so lassen. Es gibt so einen Einwand und dann sagt immer jemand, ich bin aber so. Ich bin
Ja.
zu schnell, ich rede immer, mir sagen immer Leute, ich rede zu schnell.
Ja.
So. Oder mir sagen immer Leute, ich mache so viel mit den Händen. Oder ja, das habe ich schon oft gehört. Ja, Leute, dann ändert es doch. Es nützt doch offenbar nichts. Also, das ist, wo ich dann so ein bisschen auch den Lehrer mache und sage, wenn es nicht passt, wenn es nichts nützt, dann ändert es doch. Ihr seid doch trotzdem noch ihr selbst. Nur, weiß ich nicht, besser frisiert und die Schuhe sind geputzt. Ja? Es nützt ja dem Publikum nichts, wenn da vorne der authentischste Mensch der Welt steht, niemanden ansehen kann, nur mit seinen Fußspitzen redet und nicht weiß, was er eigentlich sagen will.
Ja.
Und wenn man ein bisschen was dran macht, dann kriege ich zumindest einen Vortrag, der gut funktioniert und jemanden, der weiß, wie man einen guten Vortrag hält. Das finde ich eine erstrebenswerte Authentizität.
Ja, ich finde den Begriff auch sehr schwierig. Also gerade aus dem, wie du es gerade erläuterst, frage ich mich nämlich, will das Publikum überhaupt einen, naja, authentischen Vortrag haben? Ne? Also wenn das eben jemand ist, der eigentlich Angst hat, vor Publikum zu sprechen und den Leuten nicht ins Auge blicken kann, dann wollen die eigentlich, glaube ich, gar nicht. Also ich beantworte einfach die
Ist
Frage
so.
mal selber. Die wollen gar nicht
Ja.
den authentischen Vortrag. Vielleicht, was man eher meint, ist, dass man irgendwie jemanden möchte, der vielleicht ein bisschen entspannt ist oder so. Oder meinetwegen auch gespannt, aber in einer Weise, in der auf das Publikum einredet. Aber vielleicht nicht unbedingt, naja, immer die Person tatsächlich so, wie sie, naja, ungefiltert auf die Bühne gehen würde.
Das sind wir ja alle nicht
Ja,
ungefiltert.
ja.
Du bist im Vortrag ein ganz kleines bisschen anders, als wenn du mit deinem Sohn Lego spielst.
Ja.
Vermute ich jetzt einfach. Wir haben ja alle Facetten, das meine ich. Was mich an diesem Begriff stört, ist, dass er so absolut gesetzt wird und so unglaublich positiv besetzt ist. Ich arbeite auch nicht damit. Ich rede von Street Cred, Credibility, Glaubwürdigkeit und Kongruenz. Das ist eher mein Begriff.
Ja.
Ich versuche mal, den da jetzt auch so reinzubiegen. Diese Facetten, diese Aspekte haben wir alle. Wir sind alle 5 Jahre alt und fürchten uns im Dunkeln. Und wir sind alle 18 Jahre alt und können Motorrad fahren. Und wir sind alle 25 und machen wunderbare Fotos. Und wir können kochen und Gedichte aufsagen. Jeder von uns kann was anderes. Und manche von diesen Facetten brauche ich beim Vortrag. Das dreijährige oder fünfjährige Kind, das sich im Dunkeln fürchtet, brauche ich am wenigsten.
Ja.
Also nehme ich es ein bisschen an die Hand und sage, komm, das schaffen wir schon. Wir machen mal eine Atemübung. Dann geht es uns auch wieder besser, weil wir wieder Sauerstoff im Kopf haben. ich brauche vielleicht auch nicht den Angeber, der weiß, dass er super toll ist. Ich brauche vielleicht eher den kompetenten, professionellen, klugen, freundlichen Gestalter oder die Gestalterin. Und Kongruenz fasst es für mich viel, viel schöner zusammen. Und wenn das, was ich mache und sage und tue, mit dem übereinstimmt, wie ich das mache, dann funktioniert auch der Vortrag. Wenn ich sage, ich freue mich, ich bin hier und gucke keinen dabei an, glaube ich es ihm nicht. Wenn ich es schaffe, diesen Satz zu meinen, dann klingt der auch so.
Und das.
Und wenn ich so klinge und mich so fühle, dann macht mein Körper auch das Richtige. Also wir sind da quasi so beim Method Acting. Wenn ich es authentisch fühle, wirklich fühle und mich freue, hier zu sein und präsentieren zu dürfen, dann macht mein Körper ganz viel automatisch richtig und dann muss ich mich schon mal nicht mehr um Gestik und so weiter kümmern. Was ich vorbereiten muss, ist guter Text, denn kräftige, starke, bunte Adjektive und Verben, die geben mir eine bessere Kommunikation, als wenn ich da auch noch so hellgrau unterwegs bin. Und dann kommen wir an einen Punkt, wo alles zusammenpasst, wo sich das Publikum wohlfühlt, weil ich mich offenbar wohlfühle. Und dann ist auch nicht schlimm, wenn mal was schief geht.
Ja, und ich glaube, das ist genau der Punkt, an dem viele Körpersprache-Ratgeber nämlich einfach irren, ne? Also genauso wenig überzeugend ist es nämlich, ne, wie jemand, der sagt, ich freue mich hier zu sein und das Publikum nicht anguckt, ist genauso wenig überzeugend ist jemand, der ausladende Gestik hat und die Arme auseinanderwirft und sagt, ich freue mich hier zu sein und man sieht dem trotzdem an, weil die Füße nämlich gekreuzt sind dabei oder so, ne? Der meint es einfach nicht, ne?
Nee, und jetzt sind wir wieder bei diesem Auftritt von damals. Das empfinde ich eben massiv als antrainiert. Und das lässt so wenig Raum für Menschlichkeit und Emotion. Die finde ich beim Vortrag einfach extrem wichtig. Was du angesprochen hast, diese Körpersprache, kennst du auch noch diese ganzen Trainer aus den 80ern? Mein ultimatives Feindbild, Körpersprache für Manager. Ich habe noch so ein Band und da lernst du, dass du deinen Arm eben so ein bisschen abwinkelst, immer schön im oberen Bereich, im dynamischen Bereich, oberhalb des Gürtels. So, das Problem ist nur, dass dein Körper schlauer ist als das, was du trainierst. Und wenn ich eine Emotion habe und meine Synapsen so ein bisschen knapsen, dann kommt auch schon meine Gestik dazu, weil sie älter ist als Text. Und erst dann, Bruchteil später, das merkt man kaum, kommt mein Satz. In diesen Fernsehsendungen, Feindbild, gute Zeiten, schlechte Zeiten, geht es andersrum. Einer versucht sich an sein Skript zu erinnern. Ach, sagt er, da muss ich ja die Hände hochhalten, sagt, ich liebe dich. Und sieht so steif aus wie eine Marionette. So. Und das sind die beiden Pole, finde ich. Und ich glaube, wenn du in deinem Thema bist, wenn du begeistert bist, wenn du eine Relevanz hast für dich selbst, wenn du sagst, jetzt ist mal mein Lampenfieber oder mein Kopfweh oder mein Bauchweh oder mein schlechter Morgen nicht ganz so wichtig. Wichtig ist mein Publikum. Und wenn diese Relevanz und Begeisterung da ist, dann passt meine Gestik, weil ich sie gar nicht trainieren muss. Die kommt an der Stelle, wo ich mich ärgere oder freue. Es ist ganz simpel. Wenn die Gestik kommt, kommt meine Stimme in Bewegung. Wenn die Stimme in Bewegung kommt, glaubt mein Gehirn, es ist alles okay. Die fühlt sich wohl und entspannt wieder ein bisschen. Wenn ich mich entspanne, wird alles ein bisschen friedlicher. Wenn ich guten Text habe, kann ich den besser modulieren. Also könnte man auch von dort kommen. Funktioniert die Stimme besser? Funktioniert die Stimme? Funktioniert der Rest? Das ist, glaube ich, so eine Endlosloop und ist egal, wo wir anfangen. Atemübungen, bisschen Selbstwahrnehmung, merken, was man macht mit seinen Füßen, bisschen Stimme- und Sprechtraining, und dann Text, 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 Text und Inhalt, weil es nur darum geht. Bisschen Struktur und mehr ist es nicht. Und ab und zu mal gucken, ob mein Publikum noch da ist. Bist du noch da?
Ich bin noch da und,
Okay. Ja, und die Sätze
und
dürfen nicht zu lang sein.
genau, und versuche das jetzt nochmal in meinen Worten zu fassen. Also Authentizität folgt eigentlich der Begeisterung. Wenn ich es schaffe, oder wenn ich selbst an mein Thema glaube und wenn ich die Worte finde, an die ich glaube, wenn ich sie in eine Geschichte packe oder meine Gedanken so erzählen kann, dass ich da selber dran glaube, dann macht mein Körper halt das Richtige. Ne? Und man kann da auch an anderen Punkten ansetzen. Wenn ich meinen Körper ein bisschen beruhige, dann wird auch mein Kopf ein bisschen ruhiger und so. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man an sein Thema, an seine Ideen wirklich glaubt. Und dann ist es eben, glaube ich, auch wirklich genau, wie du sagst, weniger das Problem, dass ich Lampenfieber habe. Denn dann ist mir das egal, denn ich verstehe und ich glaube daran, dass ich da trotzdem raus muss. Ich will der Welt das einfach mitteilen. Und ja, wenn ich dann eben doch mal die Hand in der Hosentasche habe, meine Güte, dann gehört das eben dazu.
Das ist doch egal, das ist ja britisch.
Ja, genau. Und weil ich dann eben durch meine Worte oder sonst wie, oder gerade dadurch, dass ich mit der Gestik vielleicht was falsch mache, zeige, dass mir einfach andere Dinge wichtiger sind, nämlich das Thema als solches und nicht so sehr die Show, die ich zeige. Die ist auch wichtig, aber die trägt dazu bei. Wenn sie besser ist, dann kommt es auch besser an. Aber das Wichtige ist, dass man selber brennt und dass man das Publikum spüren lässt.
Ja, du darfst bloß nicht durchbrennen.
Ja, genau.
das kann natürlich auch ins Gegenteil überkippen. Ich habe letztes Jahr auf einer TEDx in Berlin einen so entsetzlichen Vortrag gesehen. Da brannte auch einer, fand sich super toll, kickte sich vor Begeisterung die Schuhe von den Füßen. Die landeten in der ersten Reihe. Der hatte so einen Schenkelklatscher-Humor. War jemand aus der Medienbranche, wir müssen auch keinen Namen nennen. Das war unerträglich. Und da war das Publikum extrem sensibel. Ich habe noch nie ein so betretenes Schweigen gehört. Das war die falsche Performance für diesen Raum. Und da war dann in der Tat alles so aufgesetzt und so null authentisch, obwohl der ein tolles, spannendes Thema hatte. Und er hatte auch einen Drive und eine Botschaft und der wollte auch was von uns. Der wollte uns schon was verkaufen. Es hat aber nicht gereicht. Er hat nicht gemerkt, dass er es vollkommen übertreibt und dass da nicht mehr sehr viel Glaubwürdigkeit übrig geblieben ist.
Und du glaubst, das lag vielleicht auch an der falschen Vorbereitung oder dass es zu sehr wollte und zu sehr vielleicht das auch trainiert hat? Oder?
Ich glaube, dass der nicht 5 Sekunden darüber nachgedacht hat, wie er wirkt. Und deswegen sage ich, guckt Videos, nehmt euch auf. Ich nehme meine Studierende alle auf, immer. Die hassen das wie die Pest. Manche wollen auch nicht gucken. Es gibt auch Menschen, die können so ein Video nicht alleine gucken und bitten dann, können wir uns das zusammen angucken. Es macht eigentlich auch mehr Sinn, aber ohne ein Spiegelbild weiß ich doch gar nicht, was ich tue. Ja. Ich brauche dieses Spiegelbild, um zu wissen, was sieht mein Publikum. Das Publikum sieht nur einen Bruchteil meiner Ängste, aber das Publikum sieht immer, ob ich es wertschätze oder nicht. Wenn ich schon auf der Deckblattfolie stehen habe, 1984.
Ja.
Ja, wenn bei jedem Satz klar ist, den habe ich jetzt schon dreimal woanders erzählt, wenn nichts für dieses Publikum speziell dabei ist, dann steigen die auch raus. Das finde ich gehört auch in diesen Bereich da rein. Also sich mal anzuschauen, wie bin ich für die anderen und will ich denen das zumuten?
Ja, wie gesagt, das Publikum hat immer Recht. Ne?
Also sie haben zumindest das Recht auf einen guten Vortrag. Das finde ich schon. Ich finde, gute Vorträge sind eine Frage der Höflichkeit.
Ja.
Begeisterung allein reicht nicht. Mhm. Du musst schon auch ein bisschen strukturieren. Und Vortrag wird immer ein ganz klein bisschen anders sein, als zu Hause auf der Couch zu sitzen und was zu erzählen. Ja. Auch das, was wir jetzt machen, ist ja strukturiert und da bin ich ja auch ein kleines bisschen jemand anderes als jetzt in 5 Minuten, wenn ich mir dicke Socken anziehe und auf die Couch esse und Dr. Who gucke. Das ist so, es hat nicht alles Platz da vorne. Das Beste und so, das finde ich immer, müsste man mitbringen.
Ja. Und ja, manche haben da richtig Angst vor. Ich war heute Morgen bei jemandem, der hat, also ich habe wenige Menschen gehört, die so oft gesagt haben, ich kann das einfach nicht. Und das ist ja so schade, ne? Denn in der nächsten Sekunde, wenn ich ihn frage, okay, dann lass mal erzählen, worum geht's denn? Ne? Dann fängt sie an zu sprudeln und erzählt mir die tollsten Geschichten, wo ich denke, meine Güte, da ist doch alles da, was du brauchst. Ne?
Dieses ich kann es nicht und ich habe Angst ist auch eine Flucht. Wir hängen an unseren Ängsten und dann muss ich mich ja um nichts kümmern. Wenn ich sage, ich habe davor Angst, dann ist doch auch klar, wenn alles schief geht, ist meine Angst schuld dran und nicht mehr ich. Das ist
Stimmt.
auch ein sich verstecken und
Ja.
deswegen nehme ich meinen Leuten diesen Satz, die kriegen viele, viele Übungen. Wir machen so viel kuschelige kleine Übungen gegen Lampenfieber.
Ja.
Aber ich zitiere auch Captain Kirk, der gesagt hat, I need my pain. Ich gebe sie nicht ganz ab. Ich brauche auch ein bisschen rote Energie, um mich da durchzutragen. Wer ganz entspannt ist, kommt auch nicht an.
Nee.
Aber immer zu sagen, ich kann das nicht, ich will nicht, ist was anderes. Aber ich kann nicht, heißt nur, ich habe es noch nicht versucht. Und ich habe vielleicht kein Feedback.
Geht nicht heißt kann nicht heißt will nicht und will nicht gibt's nicht.
Ja, das ist ein bisschen hart, aber es
Aber
ist ein kleines
ja.
bisschen so. Ich finde, es ist, wenn man präsentieren muss, gestehe ich eigentlich niemandem zu, dass es richtig in die Hose geht, weil man so viel dagegen tun kann.
Ja.
Für die eigene Angst oder für die Aufregung. Struktur ist was Einfaches. Jedes Thema hat so eine inhärente Struktur, finde ich. Aber die Leute bereiten sich nicht vor und finden morgens schnell mal was ausgedacht, reicht. Nee, das reicht
Das
nicht.
reicht nicht, ne?
Und wir haben alle einen schlechten Tag, ich auch, und kann auch nicht 20 Stunden tolle Veranstaltungen machen. Aber wenn eine alle paar Wochen halt mal nicht so aufregend ist, das ist nicht so tragisch. Das tragen die Leute dann auch mit. Aber wenn du ihnen nur vor die Füße kotzt, warum sollen die dich unterstützen?
Herzlichen Dank, Anke Tröder. Mein Name ist Michael Gerhardt. Bis zum nächsten Mal.